Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Haben Sie letzte Nacht gut geschlafen? Hoffentlich. Willkommen zu einer Sendung, die ganz im Zeichen von Natur und Gesundheit steht.
Licht zur falschen Zeit zerstört Ihre biologische Uhr. Warum? Weil dieses Melatoninsignal nicht nur irgendein Signal ist. Es ist der Dirigent in unserem Körper, der alle Uhren synchronisiert.
Warum wir überhaupt schlafen, ist eine gute Frage, die endgültig wissenschaftlich nicht beantwortet werden kann. Aber etwas hat sich gezeigt in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Im Grunde genommen schlafen wir für unser Gehirn.
Wir werden uns mit den Auswirkungen von Lichtverschmutzung und unterbrochenem Schlaf auf unsere Gesundheit ebenso beschäftigen wie mit der Wohltat von regelmäßigen Waldspaziergängen. Im heutigen Fokus hören Sie Ausschnitte aus 3 Vorträgen, die beim Medizinikum in Lech zu hören waren. Es wird nicht mehr dunkel in unserer modernen Welt, doch unsere Vorfahren schliefen unter dem Sternenhimmel. Die Sonne gab Tag und Nacht vor.
Erlauben Sie mir einen Ausflug in ein sehr altes Buch, in die Genesis. Was schuf Gott am Anfang? Er schuf das Licht und separierte es von der Dunkelheit, schuf damit Tag und Nacht und hat damit den Grundstein der Chronobiologie gelegt. Descartes hat dann zum ersten Mal beschrieben, dass das Licht über die Augen aufgenommen wird und dieser Impuls an ein inneres Organ weitergegeben wird. Er nannte dieses das Pinealorgan Zirbeldrüse, weil es so zirbelähnlich groß war. Er wusste nicht, was da passiert und setzte diesem Pinealorgan gleich mit dem Sitz der Seele oder mit dem Sitz der Bewegung. Also Licht hat etwas mit unserer inneren Bewegung, mit unserer inneren Seele zu tun.
Wir können, wenn wir wollen, die Nacht zum Tag machen. Und das nicht ohne Folgen, wie der Chronobiologe Dr. Jan-Dirk Vautek formuliert. Er ist ein Experte für den Einfluss von Licht auf unseren Körper und Geist. Er forscht seit 1,5 Jahrzehnten die Rolle der inneren Uhr im menschlichen Organismus.
Licht ist eines der wichtigsten Zeitgeber, ich sage eines der wichtigsten Zeitgeber, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und zwar Tag für Nacht, für Tag für Nacht. Und jetzt kommt die große Errungenschaft. Vor weniger als 100 Jahren hat der Mensch das sogenannte künstliche Licht erfunden. Und zwar hat sich das rasant ausgebreitet. Das ist wie eine Pest. Und was wir jetzt feststellen können, dieses Licht, klar, mit dem konnten wir mehr arbeiten, wir konnten länger lesen, wir konnten länger aufbleiben, wir konnten plötzlich auch bei Nacht Auto fahren. Aber was wir vergessen haben, es hat auch negative Seiten. Und eines der wichtigsten Auswirkungen ist, dass artifizielles Licht zur falschen Zeit auf unseren Metabolismus negative Einflüsse hat, und zwar zur Fettleibigkeit führt. Fettleibigkeit ist eine pandemische Erkrankung und das hängt mit dem Licht zur falschen Zeit zusammen. Das heißt, wenn wir Licht, sei es jetzt durchs Fernsehen, sei es durch das nächtliche Lesen, sei es durch Schichtarbeit etc., verändern wir unseren Stoffwechsel und der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr richtig und wir lagern Fett ein, egal was wir essen. Wir essen zur falschen Zeit. Die Nacht ist zum Schlafen da und nicht zum Essen. Und wenn wir das Licht anschalten, passiert genau das Falsche. Wir stimulieren unseren Körper, Nahrung aufzunehmen zur falschen Zeit und das führt zur Fettleibigkeit. Und das ist sicherlich zum Teil genetisch bedingt, aber es betrifft alle, Männer und Frauen. Also bitte nicht nachts essen, bitte nicht essen, wenn Licht an ist. Licht hat aber noch ein anderes Problem, das hat nicht nur was mit der Fettleibigkeit zu tun. Wenn ich Licht in der Nacht gebe und ich damit den Schlaf zum Beispiel störe, das hat massive Auswirkungen auf unser Gedächtnis. Das ist ein ganz klassisches Experiment. Hier wurde Licht der Hälfte der Probanden gegeben in der Nacht, den anderen nicht. Und man hat herausgefunden, dass die kein Licht bekommen, plötzlich eine höhere Gedächtnisleistung haben. Das heißt, dieses nächtliche Lernen, was viele Studenten machen, ist eigentlich nicht produktiv. Sie können es nicht in Langzeitgedächtnis abspeichern. Und mit anderen Worten, ich sage das immer ein bisschen drastisch, wer zu lange nachts liest, verblödet. Sie werden nicht nur dumm, sie werden auch noch krank. Weil Licht zur falschen Zeit überaktiviert unser Immunsystem. Licht zur richtigen Zeit aktiviert, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aktiviert und fördert unser Immunsystem. Licht zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität. Licht zur falschen Zeit oder mit der falschen Qualität stört unser Immunsystem und das Ganze geht aus dem Ruder und lässt uns letztendlich krank werden. Wir wissen exakt, welche zellulären Wirkmechanismen darunter liegen. Und wir wissen, dass bestimmte Krankheiten eine zirkadiane Rhythmik haben, wie zum Beispiel das Asthma, wie zum Beispiel Bluthochdruck etc. Und diese Erkrankungen werden noch gesteigert, beziehungsweise deren Auswirkung wird nochmal unterstrichen, wenn ich Licht zur falschen Zeit gebe oder wenn ich Licht in einer falschen Qualität habe.
Der Chronobiologe Dr. Jan-Dirk Vautek beschäftigt sich aber auch mit den Auswirkungen von künstlichem Licht auf die Gesundheit. Vautek erzählt von einer Studie. Experten in den USA haben untersucht, wie Licht und die Entstehung von einem Tumor zusammenhängen.
Sie konnten feststellen, dass die Absorption der unterschiedlichen Lichtgrade mit der Frequenz und der Aggressivität unterschiedlicher Tumore zusammenhängt. Das heißt, je mehr Nierlicht Sie bekommen, also natürliches Licht zu bekommen, umso geringer ist Ihr Risiko, bestimmte Tumorarten zu bekommen. Und wenn Sie dann den Tumor bekommen, ist dieser weniger aggressiv. Leider ist es so, dass wir immer mehr schlechteres Licht zu uns nehmen. Eigentlich bräuchten wir das komplette Spektrum, was uns in Mutter Natur eigentlich vorgibt. Was wir auch bereits wissen, ist, dass wenn Sie sich dem natürlichen Sonnenlicht aussetzen, die Produktion des Vitamin Ds wesentlich erhöhen, aber nicht nur des Vitamin Ds, sondern auch der gesamten antioxidativen Kapazität. Das heißt, Ihr Körper wird wesentlich robuster. Wenn Sie nur artifizielles Licht leben, haben Sie diesen Schutz nicht. Oder die Aktivierung bestimmter Zellen hängt von der Länge des Lichtes ab. Das UV-Licht und das visuelle Licht dringt nur sehr, sehr gering rein. Das UV-Licht ist aber sehr, sehr schädlich, allerdings nur auf der Hautoberfläche. Das blaue Licht, von dem wir ja immer wieder hören, dieses LED-Licht, dringt etwas in die Tiefe ein und verbrennt dort auch die Haut. Nur der Körper hat keinen Schutzmechanismus hervorgerufen und Sie merken es nicht. 8 Stunden im Büro ist wie 20 Minuten Sonnenbaden. Ihre Haut ist verbrannt, nur Sie sehen es nicht, weil der Körper darauf nicht reagiert. Im Office haben wir zwar nur, in Anführungsstrichen, blaues Licht, aber das verbrennt die Haut genauso wie das Sonnenbaden am Strand. Das Ganze hat sich im Laufe unserer, ja doch so guten Entwicklung, in Anführungsstrichen, dramatisch gewandelt. Noch vor 200 Jahren waren wir zu über 50% draußen und waren der Sonne ausgesetzt. Und sie bekamen wesentlich mehr nicht visuelles Licht, also dieses nahe infrarote Licht, ab als visuelles Licht. Dann kam die große Erfindung, wir hatten plötzlich überall elektrisches Licht, die klassische schöne Glühbirne. Die sonderte zumindest noch ein bisschen von diesem nahe infrarotem Licht ab. Dann kam etwas anderes, dann kam die Energiewende. Wir haben plötzlich alle Fenster ausgetauscht, die Fensterscheiben. Wir haben plötzlich dieses Wärmende des Sonnenlichtes nach draußen verbannt. Wir haben das nahe infrarote Licht einfach durch die Windschutzscheiben aus unseren Wohnungen verbannt. Und dann kam nochmal eine Revolution. Wir mussten ja jetzt Energie sparen. Und wir haben jetzt nur noch LED-Lampen, die nur noch blaues Licht machen. Wir verkümmern im Licht. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir das volle Spektrum des Lichtes nutzen und mit dem leben, weil momentan verkümmern wir in diesem Licht. Wir brauchen das volle Spektrum an natürlichem Licht. Ich will nicht zurück zum Kerzenschein, aber manchmal wäre der Kerzenschein auch wohltuend, weil ich komme runter.
Was versteht man nun unter Lichtverschmutzung? Es ist ein zu viel an Licht. Licht dort, wo es nicht hingehört, wo es dem Sternenhimmel Konkurrenz macht. Wenn Sie einmal aus den Vorarlberger Berggebieten Richtung Walgau oder Rheintal gefahren sind, dann haben Sie sicher die Lichtkuppeln über unseren Städten und Gemeinden gesehen.
Das Licht, welches ich anschaltete, ich krieg's nicht mehr aus. Das ist Licht, was wir angeschaltet haben und was auf der Erde nicht mehr auszuschalten geht. Eine Substanz, und das erlauben Sie mir als Forscher des Nachthormons Melatonin, eine Substanz, die wir hier gegensetzen können, wäre das Melatonin, was ja nachts überproduziert wird und was unterdrückt wird, wenn ich falsches Licht in der Nacht gebe. Dieses Melatonin kann eine Menge dieser negativen Effekte abfangen. Wenn ich es nicht mehr endogen produziere, weil ich das Licht angemacht habe, wäre es meines Erachtens sinnvoll, darüber nachzudenken, dieses von außen zuzufügen, damit ich zumindest etwas dagegen tun kann. Licht in der Nacht oder zu wenig Melatonin hat dramatische Auswirkungen auch auf die Tumorgenese. Das wäre ein komplett neuer Vortrag, ich will das nur anreißen. Schichtarbeit, Licht zur falschen Zeit, Licht in der falschen Qualität, konnte nachgewiesen werden, induziert die unterschiedlichsten Tumore. Mit anderen Worten, ich kann mit einer Lichthygiene und oder mit einer Melatonintherapie, kann ich hier positiv eingreifen. Auch so etwas haben Sie vorhin schon mal gehört, die Architekten. Wir können mit unserer Architektur, können wir hier positiv eingreifen. Das ist ein italienisches Krankenhaus. Hier wurde geschaut, wie viel Licht kam von der einen Seite rein und wie viel Licht kam auf der anderen Seite raus. Das heißt, der eine Flügel ging in Richtung Westen, der andere ging in Richtung Osten. Und Sie sehen hier die morgendliche und abendliche Lichtintensität, die in diese Zimmer ging. Und nur aufgrund der Tatsache, dass die Patienten in den unterschiedlichen Zimmern untergebracht waren, hatten Einfluss auf die Verweildauer. Je weniger Licht, je geringer die Lichtqualität in diesen Zimmern war, umso länger mussten sie verweilen. Bleibt festzuhalten, wir können hier mit Licht in das Krankenwesen einsteigen.
Ist unser Schlaf gestört, wirkt sich das unweigerlich auf unseren Körper aus, sagt Günther Ammann-Jensen, der sich schon seit Jahrzehnten mit dem gesunden Schlaf beschäftigt.
Unser Gehirn hat einen Hauptanteil, was den Schlafprozess anbelangt, sowohl was die Bildung von Hormonen anbelangt, aber auch weitere Prozesse, die mit der Schlafregulation zusammenhängen. Es gibt praktisch keine Krankheit, die nicht ursächlich oder in der Wirkung etwas mit unserem Schlaf zu tun hat. Ich habe hier einmal die wichtigsten Dinge zusammengefasst. Wenn wir beim Gehirn beginnen, oft sind die ersten Symptome ganz harmlos. Wir fühlen uns nicht richtig fit am Morgen, wir sind kognitiv nicht gut drauf, das Kurzzeitgedächtnis ist vielleicht nicht auf einem guten Stand. Und wir fühlen uns dann oft gereizt, wir sind nicht so stressresistent. Das sind alles so Faktoren, die plus minus sehr harmlos sind. Wenn wir aber über die degenerativen Krankheiten nachdenken, vor allem die degenerativen Krankheiten, die mit unserem Gehirn zusammenhängen, Parkinson, Alzheimer und so weiter, sehen wir natürlich einen ganz klaren Zusammenhang, sowohl was den Schlaf als Schlaf anbelangt. Da gibt es also verschiedene Parameter, die wichtig sind, angefangen eben von der Schlafdauer. Aber ganz wichtig ist die Schlafqualität. Und für den Zivilisationsmenschen ist die Schlafeffizienz heute natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil viele Menschen zwar im Bett liegen, aber nicht schlafen. Wenn wir davon ausgehen, was die WHO uns prognostiziert, die sagt nämlich, dass beispielsweise die Depression in den nächsten 10 Jahren die Gesundheitsstörung Nummer 1 sein wird. Wir haben aktuell über 400 Millionen Menschen weltweit, die diagnostiziert sind mit Depression. Und um ein Beispiel hier zu nennen, sie haben ein 10-fach höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken, wenn ihr Schlaf aus schlafbiologischer und schlafphysiologischer Sicht nicht richtig funktioniert. Dasselbe ist mit dem Herz-Kreislauf-System, kardiovaskuläre Erkrankungen, Blutdruckstörungen hängen sehr oft mit der Schlafqualität zusammen. Was auch noch interessant ist, wir haben 400 Mal mehr Melatonin in unserem Verdauungstrakt, vor allem in unserem Darm, als eben die Pinealdrüse, die Zirbeldrüse produzieren kann. Hier gibt es keine endgültigen Hinweise wissenschaftlich, wie wir das zu werten haben. Im Übrigen, keine Verdauungsstörung liegt vor ohne eine Schlafstörung. Das heißt, Menschen, die Verdauungsstörungen haben, neigen zu Schlafstörungen. Menschen, die Schlafstörungen haben, Schlafmangel haben, neigen zu Verdauungsstörungen. Auch das Thema Diabetes. Wir haben auch hier über 400 Millionen Diabetiker, vor allem Diabetes 2, also den Mellitus, wo wir sehen, der Schlaf und die Zuckerkrankheit haben natürlich sehr viel miteinander zu tun. Und wenn Sie eine Nacht schlecht schlafen oder wenn Sie gar eine Nacht den Schlaf quasi streichen, haben Sie sofort eine messbare Veränderung in Ihrem Blutzuckerspiegel. Die Menschen, die heute 30, 40 Jahre alt sind, die entscheiden die nächsten 30 Jahre, ob sie an einer sehr gefürchteten Krankheit zu leiden bekommen, nämlich der Alzheimer-Krankheit. Man hat nämlich herausgefunden, auch die Entstehung der Alzheimer-Krankheit hat sehr viel mit dem Schlaf zu tun. Da geht es eben um diese Plaque, um diese Beta-Amyloide, die sich zwischen den Nervenzellen ablagern. Und wenn diese nicht regelmäßig entfernt werden, dann gibt es natürlich über kurz oder lang ein Problem. Das heißt also, die Nervenzellen werden nicht mehr richtig gebildet und es kommt dann zu massiven Störungen aus den Bereichen, die zuerst befallen werden. Und da wissen wir, der Hippocampus, also dort, wo Sie Ihr Gedächtnis haben, ist natürlich betroffen. Die gute Nachricht ist, 2012 haben Wissenschaftler von der Rochester University in Amerika herausgefunden, dass wir während dem Tiefschlaf eine Art Waschanlage haben. Das heißt, da wird sozusagen unser Gehirn gereinigt von diesen Ablagerungen. Ganz wichtig zu verstehen, nur wenn Sie einen tiefen Schlaf haben, funktioniert sozusagen diese Waschanlage, Ihre Nervenzellen verkleinern sich, das Gehirn schrumpft, das Gehirnwasser hat mehr Platz, diese Verunreinigungen abzutragen und damit können Sie also diesen Dingen vorbeugen.
Dabei ist es nicht unerheblich, wie tief wir schlafen, welche Phasen wir durchlaufen.
Die größte bisher stattgefundene Studie, die hat von 1993 bis 2013 gedauert, hat uns auch etwas Schockierendes gebracht. Aus medizinischer Sicht ist heute nur noch jeder 20. Mensch kerngesund. Wir sind vermutlich zu wenig in der Natur. Wir haben heute statistisch gesehen 80% schlafgestörte Menschen. Wir können alles messen, was messbar ist. Im ersten Drittel der Nacht, da haben wir die meisten Tiefschlafphasen. Deshalb ist das erste Nachtdrittel ganz wichtig für die körperliche Regeneration. Die sogenannten REM-Traumphasen, also diese Rapid-Eye-Movement-Phasen, wo wir ganz schnell unter den geschlossenen Augenlidern unsere Augäpfel hin und her bewegen. Und diese Phase ist ganz wichtig für die emotionale Regeneration, für die psychisch-mentale Regeneration von uns Menschen. Und nachdem viele Menschen ein Schlafdefizit haben, indem sie eben durch den Wecker ihren Schlaf verkürzen müssen, weil sie in einem Arbeitsprozess sind, fehlen sehr oft diese REM-Phasen und die Leute haben natürlich speziell im psychischen Bereich dann auch entsprechende Folgeprobleme.
Thank you.
Wir haben also gehört, dass natürliches Licht, Sonnenlicht, für uns Menschen wesentlich gesünder ist. 20 bis 30 Minuten im Freien spazierengehen, sagen Lichtforscher, regt nicht nur die Produktion von Vitamin D in unserem Körper an, wodurch das Immunsystem fit gemacht wird, ein solcher Spaziergang ist auch gut für die Psyche.
Das visuelle Licht, das geht direkt, wie ich Ihnen sagte, über das Auge hier hinten auf die Netzhaut, auf spezifische Rezeptoren und dann informiert er den Körper. Das größere Spektrum hier, das nahe infrarote Licht, das bricht direkt in den Körper ein. Das dringt durch alle Materien hindurch und geht in den Körper rein. Und Licht ist eine Information. Und das heißt, darüber kann zum Beispiel auch ein Neugeborenes direkt empfinden, ob es Tag oder Nacht ist. Das Neugeborene kann nicht sehen. Aber es kann über diese Lichtinformation Informationen bekommen, über hell und dunkel, über den normalen Rhythmus. Das heißt, wir können einerseits direkt über das Auge unser Gehirn informieren, über Serotonin, 5-Hydroxytryptamin und Melatonin, aber wir können auch direkt über die Haut, über die Organe das Licht empfangen und damit Informationen in unseren Körper hineinbekommen, wenn wir von dem natürlichen Licht ausgehen. Wohlbemerkt. Und diese Aufnahme soll Ihnen zeigen, dass das nahe infrarote Licht, dieses Nierlicht, direkt auch in das Gehirn eindringen kann. Und da ist eine Besonderheit. Man ging immer davon aus, dass das linear hineingeht. Nein, jetzt muss man die Physik wieder sich hervorrufen. Das ist eine Welle. Und Wellen brechen an bestimmten Oberflächen. Und das Gehirn hat Sulki. Das heißt, das Licht kann hier bis tief ins Gehirn hineingehen, weil es an den Sulki gebrochen wird und damit tiefer liegende Strukturen aktivieren bzw. regulieren. Das nahe infrarote Licht dringt wesentlich tiefer ein, dringt in die tiefen Zellen hinein und stimuliert diese Zellen zur Abwehr, interessanterweise. In den einzelnen Zellen werden dort Mikrostrukturen aktiviert, die wichtig sind für die Zellregeneration. Und jetzt kommt's. Das Interessanteste, diese kleinen Strukturen, die Mitochondrien in diesen Zellen, werden aktiviert, was zu produzieren? Melatonin. Und das scheint ein Paradoxum zu sein. Auf der einen Seite unterdrückt Melatonin die Produktion im Pinealorgan und auf der anderen Seite aktiviert nahe infrarotes Licht die Produktion von Melatonin in den Mitochondrien. Das ist kein Widerspruch, denn das pineale Melatonin ist ein Zeitgeber. Und das mitochondriale Melatonin ist ein Schutz, den wir aufbauen, damit wir tagsüber regenerieren können. In der Nacht kommt dann zusätzlich noch das Melatonin aus der Zirbeldrüse dazu, sodass wir dann einen doppelten Schutz haben. Melatonin ist nicht nur das Hormon der Dunkelheit, sondern es ist auch das Hormon des Tages. Es ist ein ubiquitäres Hormon mit unterschiedlichsten Aufgaben.
Wir haben also gehört, wie wichtig richtige Dunkelheit für einen erholsamen Schlaf ist. Lärm und Lichtverschmutzung sind aber nicht die einzigen Ursachen für Schlafprobleme, sagt Günther Ammann-Jensen. Er ist der Leiter des Österreichischen Instituts für Schlafpsychologie und Schlafcoaching.
90-95% aller Schlafstörungen, und davon gibt es über 100 in der Schlafmedizin, die haben natürlich ihre Ursachen in einem ganz anderen Bereich und dieser Bereich heißt schlicht und einfach Stress. Das heißt also, wenn Stressreize überhand nehmen, dann führt das zu Problemen. Der Klimawandel macht sich auch im Bereich des Schlafes bemerkbar. Also wenn wir tropische Nächte haben, wenn die Außentemperatur nicht mehr über 20 Grad Celsius abfällt, dann hat unter anderem auch unsere Zirbeldrüse massive Probleme, genügend Melatonin zu produzieren. Die Körperkerntemperatur kann nicht gesenkt werden. Wir können nicht gut einschlafen. Und ich sage immer wieder, Start so das Rennen. Leute, die nicht gut einschlafen können, können auch nicht gut durchschlafen. Wir haben unsere Umwelt so massiv technisiert und verändert, dass es natürlich absolut keine Frage ist, dass diese Maßnahmen, die wir unter dem Kennwort Fortschritt einzuordnen haben, dass diese Maßnahmen natürlich unsere Gesundheit stören und vor allem unseren Schlaf stören. Und es ist wichtig zu verstehen, der Schlafraum bei Ihnen zu Hause, in Haus und Wohnung, ist aus biologischer Sicht der wichtigste Platz, den Sie haben. Wir haben also neben der Technisierung auch begonnen, uns kontinuierlich selbst zu vergiften. Wenn wir heute Messungen in Schlafräumen machen, Schadstoffmessungen, dann stellen wir fest, dass wir enorm viele toxische Luftschadstoffe haben, luftlösliche Gase, Reizgase wie das Formaldehyd oder eben diese flüchtigen organischen Verbindungen. Diese atmen Sie im Gegensatz zur Waldtherapie natürlich mit einem ganz anderen Ergebnis ein. Wenn Sie diese Terpine einatmen, dann passiert natürlich in Ihrem Körper sehr Positives. Wenn Sie die ganze Nacht Schadstoffe von draußen und von drinnen einatmen, dann führt das natürlich unweigerlich zu einer Schlafverschlechterung und damit natürlich auch zu einer Verschlechterung Ihrer Gesundheit. Um das auch ein bisschen einordnen zu können, ich war also von 1989 bis 1993 im Bundesamt für Wald und Landschaft in der Schweiz, in Bern, in einer Arbeitsgruppe. Da ist es um die Festlegung der Grenzwerte für die Zivilbevölkerung gegangen, sowohl im niederfrequenten als auch hochfrequenten Bereich. Jetzt, viele Jahre später, haben wir natürlich viel mehr wissenschaftliche Hinweise, dass diese ganze Technisierung dazu führt, dass die strahlungsabhängige Kommunikation natürlich sehr fein ist für uns Menschen, aber nicht ohne Folgen bleibt. Es werden also in Prozesse eingegriffen, die langfristig gesundheitsschädlich sind und die unseren Schlaf nachhaltig stören. Vor allem ein weiterer Faktor ist, dass die sogenannte Blut-Hirn-Schranke durch diese Techniks aufgeweicht wird. Man könnte sagen, sie wird löcherig und plötzlich landen toxische Stoffe in unserem Gehirn, die dort absolut nichts verloren haben. Und diese toxischen Störfaktoren führen auch dazu, dass sich im Laufe der Zeit die Gehirnchemie verändert und unser Organismus und speziell auch die Drüsen, die sich im Gehirn befinden, mehr und mehr Probleme haben, die notwendigen Hormone zu produzieren. Und dazu zählt eben auch das Melatonin. Und Sie sehen rechts die Grafik, warum es ganz wichtig ist, am Schlafplatz eben so wenig wie möglich elektromagnetische Felder zu haben und absolute Dunkelheit, weil sonst das Melatonin einfach physiologisch nicht produziert werden kann. Es funktioniert nicht und deshalb haben natürlich allein aus diesen zwei Gründen sehr viele Menschen Schlafstörungen. Schauen Sie bitte mal Ihr Schlafzimmer ganz genau an. Da befinden sich viele synthetisch-chemische Materialien, die Halbwertszeiten haben von 15 Jahren. Das heißt also, nach 15 Jahren sind die Hälfte der Inhaltsstoffe, die eben auch flüchtig sind und sich mit der Atemluft vermischen, sind erst weg. Das heißt, ein idealer Schlafraum besteht wirklich nur aus einem Bett und in diesem Schlafraum befinden sich keine Kleidungsstücke, keine elektrischen Geräte, da befinden sich auch keine Ablagerungen von Büchern, Zeitschriften und vielen anderen Dingen. Sie müssen immer berücksichtigen, alles, was künstlich hergestellt wird, verwendet Chemie und alles, was Chemie verwendet, hat natürlich die Tendenz, dass es die Raumluft beeinflusst.
Fokus. Nahrung für Geist und Seele.
Was können wir also tun? Sonnenlicht in die Gebäude bringen, das wäre eine Maßnahme, sagt der Melatonin-Experte und Chronobiologe Jan-Dirk Vautek.
Wir müssen die Klassenzimmer wieder für die Sonne eröffnen. Und das können wir machen. Wir können die Straßenlaternen abändern. Natürlich, die einfachste Art und Weise ist, die Laternen so zu nutzen, dass sie wieder dorthin strahlen, wo sie eigentlich hin sollen, nämlich auf dem Fußboden. Ich will wissen, ist da etwas stolperig? Ich will nicht wissen, wie sieht der Himmel aus, weil das kriege ich mit diesen Lampen nicht zu sehen. Ich sehe den Himmel nicht mehr. Und ich würde mir wünschen, dass wir dann auch noch die Lichtqualität dieser Lampen wieder uns ins Bewusstsein rufen. Nicht nur LED-Lampen verwenden, weil sie sparsam sind. Nein, wir sollten ein Dämmerlicht wieder in die Straßen einführen. Also einen Sonnenuntergang, wenn wir ihn schon nicht natürlich genießen können, sollten wir ihn wenigstens mit diesen Lampen versuchen zu imitieren, dass die Leuchtungskraft nach und nach abnimmt. Das wurde bereits auch erfolgreich getestet. Das sind keine Studien, die ich selber gemacht habe, sondern ich hätte mal einfach nur geguckt, wie sieht das mit den Glühwürmchen aus. Die männlichen Glühwürmchen, die meiden das Licht wie die Pest. Also wenn sie irgendwo eine Lampe haben, da werden sie nie ein männliches Glühwürmchen finden. Die Weiber, die sind da ein bisschen anders. Soll nicht despektierlich sein, es ist halt so. Das heißt, immer wenn sie Licht angeschaltet haben, waren die Glühwürmchen nicht messbar. Wenn ich die Lampe für 3 Tage ausgelassen habe, hat sich das Ganze regeneriert und normalisiert. Das heißt, ich habe zwar heute nur Lichtverschmutzung auf den Menschen bezogen, wir müssen aber die Lichtverschmutzung auch auf die Tiere beziehen. Die ganze Biorhythmizität wird durch artifizielles Licht gestört und das müssen wir ändern, weil wir sonst unsere Umwelt verändern. Was können wir machen? Wie gesagt, das können wir nicht mehr ändern. Diese Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das geht leider nicht mehr. Oder sehr, sehr schwer. Das können Sie ändern. Sie können Ihr Handy ausmachen. Sie können Ihr Laptop ausmachen. Sie können den Fernseher ausschalten. Und ich verschreibe Ihnen heute etwas. Als Mediziner darf ich das. Ich verschreibe Ihnen heute Fernsehen aus um 7:45. Die Tagesschau gönne ich Ihnen noch. Danach ist Feierabend. E-Books lesen im Bett, letzte Mails checken im Bett, das war gestern. Ab heute wird das Handy ausgestellt, komplett ausgestellt. Und zwar ebenfalls um 8. Denn die Nacht ist zum Schlafen da. Bitte im Dunkeln schlafen, Licht aus, Hände über die Bettdecke.
Über wohltuende Spaziergänge in der freien Natur haben wir bereits gesprochen. Jetzt geht es in Fokus um den Wald und warum sich ausgerechnet Spaziergänge im Wald gut anfühlen. Vielleicht haben Sie ja schon den Begriff Waldbaden oder Shirin-Yoku gehört. Dieser Trend kommt aus Japan. Es geht ganz einfach darum, sich entspannt im Wald aufzuhalten. Das tut gut, was Sie sicherlich wenig überraschen wird. Das Ganze lässt sich aber auch wissenschaftlich untermauern, wie der Biologe, Landschaftsökologe und Pflanzenwissenschaftler Clemens Arwey beim Medizinikum ausgeführt hat.
Wir verstehen in der Ökopsychosomatik sozusagen den Menschen als erweitert über seine Hautoberfläche und befassen uns damit, wie er, der menschliche Organismus, die menschliche Psyche, durch Naturkontakt oder auch durch Trennung von der Natur positiv oder negativ beeinflusst werden kann. Und einer der ersten, der sich auf einer evidenzbasierten, schon recht biologischen Ebene mit diesen Zusammenhängen befasst hat, war Roger Ulrich. Den muss man am Beginn eines solchen Vortrags einfach nennen. Roger Ulrich, ein schwedischer Gesundheitswissenschaftler inzwischen, aber ursprünglich Gesundheitsarchitekt, der sich bereits seit den frühen 70er Jahren damit befasst hat, wie sich bestimmte Krankenhausgestaltungen auf den Genesungsprozess des Menschen auswirken. Und Roger Ulrich hat einen Lehrstuhl auch an der University of Alnarp in Schweden und hat zwischen 1978 und 1983 eine langjährige Studie in den USA durchgeführt, unter anderem in den USA, wo also in Krankenhäusern Patienten untergebracht wurden, die allesamt einer standardisierten Gallenblasenoperation unterzogen wurden. Wahrscheinlich klingelt es jetzt bei vielen von Ihnen, weil es ist eine recht bekannte Studie. Und diese Patienten, die eben alle von denselben Ärzten in einer Doppelblindstudie operiert wurden, behandelt wurden und in standardisierten Zimmern untergebracht wurden, die wurden in zwei Gruppen eingeteilt und es gab nur eine Variable, und zwar der Fensterblick. Die eine Gruppe, 50%, die Versuchsgruppe, konnte eben auf einen Baum blicken nach der Operation in der Genesungsphase, und die Vergleichsgruppe konnte nur auf eine Hauswand blicken. Sonst war alles identisch, die behandelten Ärzte wussten auch nicht, worum es in diesem Experiment geht, und auch die Patienten nicht. Die wussten natürlich, dass sie dann an einem Experiment, an einer klinischen Studie teilnehmen, aber sie wussten nicht, dass es um den Fensterblick geht. Das heißt, man kann den Placebo-Effekt hier in dieser Doppelblindstudie sehr gut ausschließen. Und das Interessante ist, dass Roger Ulrich hunderte Probanden untersucht hat im Laufe von Jahren, weil das ist ein langer Prozess, man hat ja nicht so viele Probanden, die sich in diesem Zeitraum anbieten, mit der entsprechenden Operation und dann noch mit den standardisierten Zimmern. Deswegen ist es über Jahre gelaufen und ist dann in Science publiziert worden. Und da hat sich gezeigt, 1984 war die Publikation, dass die Patienten, die eben diesen Baumblick hatten, signifikant weniger Schmerzmittel benötigten als die Vergleichsgruppe mit der Hausmauer und auch schwächere Wirkstoffe und dass sie signifikant früher aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Das heißt, die behandelten Ärzte haben den Genesungsprozess, den Wundheilprozess früher als ausreichend fortgeschritten diagnostiziert, sodass eine Entlassung folgen konnte. Es gab auch im nicht signifikanten Bereich, muss man allerdings dazu sagen, weniger postoperative Komplikationen bei der Baumgruppe, aber das kann man natürlich auch dadurch erklären, dass die einfach weniger Schmerzmittel bekommen haben und dadurch vielleicht auch weniger Nebenwirkungen hatten. Aber diese Studie ist eine der ersten großen bekannten Studien, die wirklich versucht, auf einer sehr objektiven, evidenzbasierten Basis die Wirkung eines Natureinflusses, nämlich den Ausblick auf den Baum, zu untersuchen. Roger Ulrich hat dann auch Untersuche gemacht mit Gehirnströmen, also mit EEGs, und hat die Gehirnströme analysiert und hat gesehen, dass das Betrachten von Naturlichtbildern zu einer Verschiebung der Gehirnwellen zugunsten der Alpha-Wellen führt. Das ist also assoziiert mit Entspannung und regenerativen Prozessen. Er hat auch gezeigt, dass Studenten in starken Stressbelastungen, also nach mehrstündigen Tests, ihre Aufmerksamkeitsfähigkeit schneller regenerieren und auch ihre psychische Verfassung sich schneller wieder verbessert, wenn sie danach Naturbilder anschauen können, im Vergleich zu einer Gruppe, die Stadtfotos nur gesehen hat. Also auch hier braucht man einen Vergleich. Und da hat die Natur die Nase vorn. Also es ist schon mal nicht egal, was der Mensch sieht. Es ist auch nicht verwunderlich, weil wir sind ja Naturwesen. Wir sind aus der Natur hervorgegangen.
Grün wirkt entspannend auf die Psyche. Auch deshalb ist ein Waldspaziergang wohltuend. Wissenschaftler haben aber auch erforscht, welche Bäume wir Menschen besonders ansprechend finden. Es sind solche mit breiter Krone, Savannenbäume.
Das ist auch der typische Parkbaum, schattenspendend, man kann leicht klettern, man kann Schutz darunter finden. Früher haben unsere Vorfahren da wahrscheinlich Honig gesammelt in den Baumkronen und so weiter. Der Savannentypus, die Landschaft der Savanne, die gibt es bei uns auch. Also jede Grünfläche mit vereinzelt stehenden Bäumen und Büschen ist eine savannenartige Landschaft. Reduziert, wenn wir uns dort hinbegeben, nachweislich den Cortisolspiegel in unserem Blut und auch im Speichel. Und erhöht die Herzratenvariabilität, auch ein ganz wichtiger Parameter, der genutzt wird, um die Wirkungen der Natur zu analysieren. HRV, Herzratenvariabilität. Was man definitiv sagen kann, eine hohe Herzratenvariabilität, das heißt, die Unterschiede der Zeitspanne zwischen den einzelnen Herzschlägen ist hoch. Eine hohe Herzratenvariabilität ist mit Gesundheit assoziiert, während eine geringe Herzratenvariabilität, also das Herz als Metronom, tak, 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 wie ein Taktstock, ist mit eher einer negativen Prognose gesundheitlich assoziiert. Also das ist bewiesen und man kann auch ableiten, wir wissen, eine hohe Herzratenvariabilität bedeutet, entweder der Parasympathikus wird aktiv, das ist ein wichtiges Nervennetzwerk der Ruhe und Regeneration, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sein Gegenspieler an Bedeutung verliert, wenn die Herzratenvariabilität steigt, nämlich der Sympathikus. Der Sympathikus, den man auch als Nerv der Erregung bezeichnen könnte, wo wir also eher in den Modus der Alarmbereitschaft geschalten werden, der Aufmerksamkeit, wenn wir also eher unter Spannung stehen, wenn wir im Alltag Stresssituationen ausgeliefert sind. Das sind alles Situationen, in denen der Sympathikus aktiv ist. Tritt im Bereich des Hirnstamms und aus verschiedenen Wirbeln, zwischen verschiedenen Wirbeln aus und verteilt sich mit seinen Nervensträngen fast im ganzen Körper und ist mit allen Organen verbunden. Und ebenso wie der Parasympathikus, der Nerv der Ruhe und Entspannung. Und wir wissen eben, eine hohe Herzratenvariabilität bedeutet ein gesundes, organisches Herz, das sich an die jeweilige momentane Umweltsituation anpasst, eben dynamisch ist und nicht monoton. Und das bedeutet, dieser Nerv der Erregung, dieses Nervennetzwerk der Erregung ist reduziert im Verhältnis zum Nervennetzwerk der Ruhe und Entspannung, dem Parasympathikus. Und sämtliche Studien, die eben in diese Richtung gemacht wurden, sehen Herzratenvariabilität beim Anblick von Landschaften oder beim Aufenthalt in lichten Baumbeständen, EEG beim Anblick von Naturaufnahmen und so weiter und so fort. Oder auch diese klinische Studie, die lassen darauf schließen, dass eben dieser Parasympathikus beim Aufenthalt in intakten Naturflächen unterstützt wird in seiner Aktivität im Vergleich zum Sympathikus. Und deswegen kann man dann eben messen, das ist zum Beispiel an der Nippon Medical School gemacht worden, finden Sie auch im Handout, das ist eine medizinische Universität in Tokio, kann man eben messen, dass der Cortisolspiegel zurückgeht beispielsweise und dass andere Stressparameter zurückgehen, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird und so weiter und so fort. Und dass natürlich auch unser Immunsystem aktiviert wird, das ist auch etwas, was in Stresssituationen heruntergefahren wird, das ist die Immunfunktion und mit parasympathischer Aktivität ist eher eine Aktivierung unserer Immunfunktion verbunden. Und so lässt sich natürlich auch erklären, dass die Wundheilung auf Zellebene besser funktioniert, wenn wir beruhigende Einflüsse aus der Natur haben. Thank you.
zurück zum Waldbaden. Warum wirkt es sich tatsächlich positiv auf uns aus? Und warum ist das überhaupt so? Clemens Arwey erklärt die Zusammenhänge.
Der Wald ist ja voll von bioaktiven Substanzen, die von Bäumen abgegeben werden, die dem Untergrund entströmen, weil sie eben auch aufgrund der mikrobiellen Aktivität und aufgrund der Mikroflora im Humus beispielsweise gebildet werden. Die Borke der Bäume gibt Terpene ab. Ich komme gleich noch darauf zurück, welche. Und der Wald ist durchdrungen, vor allem im Sommer, von bioaktiven Pflanzenstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, die also eine ganz wichtige Rolle in der Pflanzensoziologie, in der Vegetationssoziologie spielen. Das Ökosystem Wald benötigt Botenstoffe, benötigt biologische Information, um das Ökosystem beispielsweise, also überhaupt am Funktionieren zu halten, beispielsweise zu schützen gegen Eindringlinge. Und die Terpene, auf die ich jetzt zu sprechen komme, sind die größte Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe überhaupt. Sie kennen sie vom Geruch ätherischer Öle, der wird von Terpenen im Wesentlichen ausgemacht. Wenn Sie in den Wald gehen, vor allem jetzt hier in den Nadelwald oder wenn Sie beispielsweise in den Niederungen in einen Wald gehen, wo die Kiefer wächst, dann nehmen Sie ganz intensiv den Geruch eines Terpens namens Pinen zum Beispiel wahr. Und diese Pinene, wie gesagt, durchdringen den Wald und dienen den Pflanzen auch als biologische Kommunikationsstoffe. So wie unsere Organe miteinander in Verbindung stehen, Informationen austauschen, um den Gesamtorganismus am Funktionieren zu halten, so können wir den Wald uns auch ein Stück weit als einen Organismus vorstellen, wo jeder einzelne Bewohner, jedes einzelne Element mit allen anderen irgendwie in Austausch stehen muss. Wenn jetzt beispielsweise ein Baum angegriffen wird von einem Schädling, dann erhöht er die Produktion seiner Abwehrstoffe und gibt Terpene gasförmig an die Waldluft ab und die verbreitet sich dann. Die verbreiten sich dann im Wald. Und Bäume, die weiter entfernt wachsen, können diesen Terpengehalt detektieren und auch entschlüsseln sozusagen. Sie haben eben im Laufe der Evolution gelernt, diese Terpene gab es schon in den frühen Karbonwäldern, wo wir nur Baumfarne auf der Erde hatten. Sie haben also im Laufe der Evolution gelernt, auf diesen Stoffgehalt in der Waldluft angemessen zu reagieren und ihr eigenes Immunsystem prophylaktisch hochzufahren. Ähnlich wie eben unsere Organe miteinander kommunizieren, um auch unser Immunsystem ins Spiel zu bringen. Und so kann man sich die Kommunikation im Wald vorstellen und die Terpene spielen da eine sehr entscheidende Rolle. Und es gibt eine Reihe von Studien, die an der Nippon Medical School durchgeführt wurden. Die Nippon Medical School ist eine medizinische Universität in Tokio, wie schon erwähnt, die definitiv eine Pionierrolle in der Waldmedizin spielt. Und das hat folgenden Grund. Warum Japan? Weil in Japan ist Waldmedizin dort auch in der Tradition des Shinrin-Yoku bekannt, des Waldbadens, seit 1984 staatlich anerkannt. Man hat dann gemessen, was sind denn das so für Substanzen, die im Wald vorkommen, und man ist eben auf die Terpene gekommen und hat die Hypothese gebildet, dass diese Terpene unter Umständen mit ein Faktor sind, dass die Immunfunktion gesteigert wird, und hat dann ein sehr ausgeklügeltes Experiment gemacht, einerseits im Labor mit humanen Immunzellen in Zellkultur. Da hat auch die Zugabe bestimmter Terpene, die nenne ich gleich, zu einer Aktivierung dieser Immunfunktionen geführt im Laborsetting. Und zweitens, ganz ausgeklügelt, man hat wieder Probanden eingeladen, in Hotels zu übernachten. Das waren diesmal 3 Nächte. Und hat diesen einen Aspekt des Waldes dort reproduziert, wie in einem Labor, und hat durch Verströmen eines ätherischen Öls, in dem Fall der japanischen Zypresse, das in etwa unserer Kiefer entspricht an Inhaltsstoffen, durch das Verströmen dieses Öls mit einem Diffusor, hat man die Hotelluft mit Terpenen angereichert und hat dann insbesondere das Pinen gemessen. Es gibt noch andere, die waldmedizinisch relevant sind, wie das Limonen und das Cineol. Das heißt, man konnte nachweisen, das Pinen ist jetzt als entscheidender Faktor in der Hotelluft vorhanden. Und die Kontrollgruppe hatte nur Wasserdampf in diesem Diffusor, Und siehe da, unter diesen gut kontrollierbaren Bedingungen, am nächsten Tag haben wieder Ärzte Blut abgenommen, die auch nicht wussten, wer gehört zu welcher Gruppe, hat sich gezeigt, dass diese Exposition gegenüber dem Terpen namens Pinen, das auch bei uns im Wald vorkommt, insbesondere in der Nähe von Nadelbäumen und ganz besonders in der Nähe von Kiefern, dass die Exposition gegenüber diesem Terpen, also das Einatmen, auch zu den genannten Aktivierungen geführt hat, also eine Aktivierung der Anzahl und Aktivität der natürlichen Killerzellen und der Immunproteine Perforin, Granulysin und der Granzyme.
Vom Licht über die Schlafstörungen sind wir ja im Laufe dieser Sendung zum Thema Wald gekommen. Nun kommen wir nochmals zum Schlaf und Günther Ammann-Jensen zurück. Wenn Wald, dann sollte man für einen erholsamen Schlaf barfuß in diesen gehen.
Weil seit ungefähr 20 Jahren weiß man das Geheimnis des Barfußlaufens. Ich habe in den 80er Jahren in meiner Praxis festgestellt, dass wenn Patienten, Klienten am Tag eine Stunde barfuß gelaufen sind, dann haben sie in der nächsten Nacht besser geschlafen. Niemand konnte mir das damals richtig erklären. Es hat einige Theorien gegeben und ich musste bis zum Jahre 2004 warten, bis die Wissenschaft uns gezeigt hat, wenn wir barfuß laufen, dann nehmen wir freie Elektronen auf. Wir haben heute schon einmal das Wort Qi gehört. In der traditionellen chinesischen Medizin redet man von Qi. Aber Tatsache ist, es kommt tatsächlich zu einer Veränderung in unserer Bioelektrizität. Und wir Menschen haben an vielen Dingen einen Mangel. Wir haben gehört, Mangel an einem guten Licht, aber wir haben auch Mangel an freien Elektronen. Und diese freien Elektronen, die holen wir uns auch in der Natur, wenn wir barfuß laufen.
Jetzt möchte ich Jan-Dirk Vautek, den Chronobiologen und Lichtforscher, vom Beginn der Sendung nochmals zitieren. Heute Abend, wenn Sie es ausprobieren wollen, kein Computer und kein Handysurfen vor dem Schlafengehen und kein Fernsehen im Bett. Ich wünsche Ihnen angeregte Gespräche über guten Schlaf, das richtige Licht und den Wald.
Fokus widmete Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Unsere Unterstützung der Vorarlberger Schulen bringt der Jugend neue Perspektiven.